dass wir nur noch einen Schritt nämlich zurück sind zu dem, wo die Amerikaner schon stehen. Nämlich wir haben noch niemanden in einer machtvollen Position, der das auch umsetzen kann. Und das ist, glaube ich, auch unsere große Aufgabe, genau darum, uns darum zu kümmern, hier alle im Staat, dass uns das auch nicht passiert, dass Leute wie Höcke und die AfD in Deutschland an die Macht kommen, weil dann würden die nämlich genau diesen gleichen Schritt auch gehen.
Wir Menschen im Rechtsstaat. Von mir zu dir aufs Ohr.
Heute mit Thomas Mühlnickel, Geschäftsführer der ASK, Agentur für politische Kommunikation und Gewinner der Politik Awards 2024. Mit Thomas teile ich das Privileg, in einem Rechtsstaat leben zu dürfen und gemeinsam sammeln wir auch heute wieder Denkanstöße, damit wir alle nicht vergessen, dass Demokratie und Rechtsstaatlichkeit nicht selbstverständlich sind. Thomas, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir heute ein wenig über den Rechtsstaat zu plaudern.
Danke für die Einladung. Schön, hier zu sein. Danke, Steffi.
Sehr, sehr gerne. Und eins muss ich ausnahmsweise vorab einschieben. Ich folge dir und deiner Agentur auf LinkedIn und ich finde es fantastisch, was ihr da macht. Und ich finde, den Award habt ihr absolut verdient gewonnen. Und jetzt lass uns einsteigen. Thomas, das erste Wort oder das erste, was dir einfällt, wenn ich sage Rechtsstaat?
Für mich ist es das Fundament, weil Demokratie kann ohne Rechtsstaatlichkeit nicht funktionieren. Und meine persönliche Freiheit und die Wahlentscheidung, die ich selber treffen kann im Leben, die kann ich alle nicht treffen. Und es kann alles nicht funktionieren, wenn ich nicht diesen Rechtsstaat, so wie er ist, hätte. Insofern ist er für mich das Fundament fürs Zusammenleben bei uns im Land.
Sehr schön, das hat mir ein Gast auch schon mal gesagt. Ich glaube, das war Markus Koschlik. Der sieht das Ganze so ein bisschen aus Bau- und Architekturperspektive und das Bild fand ich auch sehr schön.
Von dem Bereich bin ich ja weit weg. Also ich habe ja mit Architektur und Bau habe ich ja wirklich nichts zu tun. Trotzdem finde ich, es ist fundamental im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, absolut. Ich habe damit ja auch überhaupt nichts am Hut und ich finde es aber so schön, wie jeder aus seinem persönlichen Umfeld mit seinen persönlichen Erfahrungen, seinem Beruf, seinem So-Sein diesen Begriff mit Leben füllt. Und egal wie weit wir beruflich oder privat auseinander sind, die Ergebnisse, die Antworten auf diese Frage sind dann häufig doch sehr nah beieinander. Und das finde ich so das Zauberhafte an diesem Format. Thomas, gibt es einen Artikel im Grundgesetz, der dir entweder generell oder vielleicht momentan ganz besonders wichtig ist?
Für mich ist es, seit Trump aufgekommen ist, ich glaube, es ist die Nummer 20, ich habe es gar nicht mal nachgesehen, es ist die Gewaltenteilung, weil ich es für wirklich entscheidend halte, dass ein demokratischer Rechtsstaat eine klare Gewaltenteilung hat, wo nicht jeder machen kann, wie er denkt und wo auch nicht die Politik das Recht übernehmen kann und die Medien nicht das Recht oder die Politik übernehmen können und die Politik schon lange nicht die Medien übernehmen kann, sondern jeder seine Aufgabe, die einem zugewiesen ist, auch ausfüllen kann. Und diese Übergriffigkeit, die ja die Orbans und Trumps dieser Welt immer wieder darstellen, das ist ja genau das, was uns als rechtsstaatlichen, demokratischen Staat unterscheidet von dem, was Autokratien tun. Und deshalb ist es für mich die Gewaltenteilung, die hatte ich lange gar nicht auf dem Schirm, wie wichtig die in Wahrheit ist. Aber die letzten Jahre zeigt sie es immer mehr. Das ist für mich das entscheidende Punkt, um das wir zurzeit brauchen.
Man macht sich da häufig, also ich von Berufswegen natürlich schon, aber im Alltag darüber gar nicht so Gedanken. Und ich finde aber auch, wenn man jetzt so ein bisschen nach links und rechts guckt und beobachtet, was gerade drüben über dem großen Teich passiert, ist es schon Anlass, sich damit mal zu beschäftigen und da vielleicht auch ein bisschen dankbar dafür zu sein. Macht dir Sorgen, muss ich nämlich nochmal nachhaken, dass das, was wir in den USA sehen, ein Stück weit uns hier auch bedroht?
Absolut. Wir hören ja zunehmend, vor allem aus einer besonderen Ecke, immer wieder diesen Satz von, das sei ein politisches Urteil. Und ich finde es brandgefährlich, wenn man Gerichten unterstellt, dass sie politisch handeln würden und dass sie Urteile nicht nach Gesetzeslage, nach Verfassungslage treffen, sondern dass sie Urteile nach politischer Fasson treffen würden. Und ich glaube, da sehen wir schon, wie sehr die Gefahr darin ist, dass da diese ständige Gegenangehen, diese ständige zu versuchen, das Vertrauen in den Staat auch kaputt zu machen, dass das bei uns auch angekommen ist und dass wir nur noch einen Schritt nämlich zurück sind zu dem, wo die Amerikaner schon stehen. Nämlich, wir haben noch niemanden in einer machtvollen Position, der das auch umsetzen kann. Und das ist, glaube ich, auch unsere große Aufgabe, genau darum, uns darum zu kümmern, hier alle im Staat, dass uns das auch nicht passiert, dass Leute wie Höcke und die AfD in Deutschland an die Macht kommen, weil dann würden die nämlich genau diesen gleichen Schritt auch gehen. Und dann wäre schnell die Gewaltenteilung nur noch eine kleine Gewaltenteilung.
Ja, die Parolen sind schon da. Da gebe ich dir recht. Die Parolen, die sind schon da tagtäglich. Auch was Aussagen über unsere Justiz angeht. Da war ja auch Frau Weidel ganz vorne dabei. Sie weiß gar nicht, ob sie da drauf irgendwas geben soll. Ja, so funktioniert das aber nicht in einem Rechtsstaat. Ein Urteil ist ein Urteil. Aber ja, die Parolen sind da. Und ich glaube auch, wir haben momentan das Glück, dass der Rechtsstaat eben noch funktioniert, dass die Gewaltenteilung noch funktioniert. Mir macht das aber auch große Sorgen, gerade wenn man in einzelne Bundesländer guckt. Da hast du ja schon akut Probleme, zum Beispiel mit Sperrminoritäten. Und das ist ja der erste Schritt in die falsche Richtung. Wir werden beobachten, wie es weitergeht. Thomas, bei welcher Gelegenheit hast du selbst, beruflich oder privat, zuletzt vom Rechtsstaat profitiert?
In letzter Zeit sehr viel davon, dass Vertragsfreiheit herrscht, aber eben auch der Rechtsstaat für Klarheit sorgt, wenn Verträge unterschiedlich interpretiert werden. Das passiert sowohl in Personalthemen bei uns, wenn es natürlich immer mal arbeitsvertragliche Fragen und Themen gibt. Da hilft es eben auch, dass es ein Gericht im Zweifel auch was entscheiden kann. Das gilt aber vor allem auch gegenüber Kunden. Ich hatte gerade selber einmal den Fall, dass ich einen Vertrag mit einem Kunden außerordentlich gekündigt habe, weil der Kunde Dinge gemacht hat, die nicht okay waren. Und ich mir aber vorher natürlich auch eine Expertise eingeholt habe, kann ich das? Und bin ich da auf der sicheren Seite? Und ich habe festgestellt, ja, ich bin auf der sicheren Seite und war ganz froh, dass wir jetzt nicht in so eine Interpretationswolke reinfallen, sondern wirklich Klarheit haben, wie wir mit diesem Vertrag umgehen können, weil der Vertrag auch sehr eindeutig formuliert war. Und das, finde ich, gibt mir immer wieder ein absolut gutes Gefühl, dass wir hier nicht im Wilden Westen unterwegs sind.
Ja, Anwälte versuchen natürlich auch, unseren Teil dazu beizutragen, dass genau das funktioniert und letztlich ja auch die Justiz, die im Zweifel, wenn man sich eben nicht einig wird, dann eine Entscheidung trifft. Das mag am Ende, wenn man nicht den Anspruch innehatte, nicht immer das sein, was man sich erhofft hat. Aber auch das ist Teil des Rechtssystems. Hauptsache, es wird am Ende eine Entscheidung getroffen nach Recht und Gesetz.
Ich fand bei dem Thema, fand ich es übrigens, also persönlich war es mir egal, aber ich fand es gut, dass Boris Becker, Alfons Schubeck und Uli Hoeneß, dass die auch verknackt worden sind. Weil das hat alles bestätigt, dass es nicht eine Sonderlocke oder ein Sonderrecht für Prominente gibt, sondern dass das rechtsstaatliche System für alle gleichermaßen gilt. Und unabhängig von der Person. Und ich fand das eine sehr vertrauensbildende Maßnahme, dass es da nicht plötzlich Freisprüche gab, die andere nicht bekommen hätten.
Ja, finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil das ist ja auch etwas, was du auf sozialen Medien, wenn man da viel unterwegs ist, immer wieder liest, dass Recht und Gerechtigkeit ja nur was für Reiche ist oder die Reichen kommen sowieso immer davon. Und das stimmt so eben nicht. Ohne Ansehung der Person werden Urteile getroffen und gefällt. Und das ist auch, glaube ich, etwas, worauf man bei uns nachhaltig vertrauen kann. Das ist wirklich so. Ja. Und das sind drei schöne Beispiele, die das sehr plakativ zeigen, finde ich. Thomas, ja. Wo siehst du dich selbst gegenüber unserem Rechtsstaat in der Pflicht? Welchen Beitrag leistest du als Mensch, als Bürger, als Leiter einer Agentur, beruflich, privat?
Na, wir verstehen uns bei ASK als eine Agentur für politische Kommunikation. Und die Demokratie in Deutschland ist unter Druck. Da muss man ja nicht drum rumreden. Es ist so. Sie wird vor allem von rechts stark unter Beschuss genommen. Sie wird von bestimmten Medien stark unter Beschuss genommen. Und da sehe ich unsere Aufgabe und auch als Geschäftsführer der Agentur, als meine persönliche Aufgabe auch, dass wir uns auch in unserem Metier, wie wir über Politik reden, wie diskutiert wird, wie Debatten geführt werden, wie Wahlkämpfe geführt werden, dass wir eben die demokratischen Mechanismen unterstützen, selbstverständlich auch nur demokratische Parteien unterstützen und auch einen Fokus auf Dinge legen, die schieflaufen im Land oder die man auch besser machen könnte. Weil das, was mich die letzten Jahre wirklich gestört hat, ist, dass die ständige Schlechtreden von allen Dingen im Land und dass wir nur noch alle so miteinander rumheulen, wie schlimm alles ist. Das habe ich selber irgendwann nicht mehr ertragen, weil ich das ja durch meine Profession nicht den ganzen Tag lang mitbekomme. Und da haben wir selber auch die Idee gehabt, wir schaffen nochmal ein eigenes Format mit einem eigenen Podcast, der heißt Damit die Guten gewinnen. Kurze Werbeblock nehme ich schnell. Und da bespreche ich eben auch mit vielen Menschen aus verschiedenen Gesellschaftsschichten und gesellschaftlichen Playern, wie könnte es dann besser laufen und was sind eure Ideen und was sind eure Lösungsmöglichkeiten? Es ist ein sehr positiver Podcast in schwierigen Zeiten, Und das ist auch das, wie ich ASK verstehe und unser Geschäft verstehe, dass wir eben auch den Positivweg und die positiven Ideen und den Weg nach vorne auch mitweisen und da eben unseren Punkt auch machen, um am Ende der Demokratie und dem Rechtsstaat am Ende zu helfen.
Und ich finde, das ist so ein wichtiger Beitrag, der auch in die richtige Richtung geht. Weil das haben mir ganz, ganz viele Menschen gesagt, es gibt ja auch nur noch schlechte Nachrichten. Es wird ja nur noch Negatives gesehen. Und ich glaube auch, dass wir mehr den Blick schärfen müssen für das, was gut läuft und uns vor allem daran erinnern müssen, was alles gut läuft. Und ja, wir haben Probleme in Deutschland, die kannst du auch nicht wegdiskutieren. Wenn ich an die Demografie denke, wenn ich an Renten denke, wenn ich an Kinderarmut denke. Aber just die, die häufig besonders laut schreien, wie scheiße alles ist, denen geht es gar nicht so schlecht. Und ehrlicherweise geht's vielen von uns ziemlich gut. Also wir wissen, was wir heute Abend essen, es sei denn, wir können uns nicht entscheiden. Ja, wir stehen in Lohn und Brot, die meisten von uns. Wir leben in einem System, das uns Freiheit garantiert, Sicherheit garantiert, Gerechtigkeit garantiert. Und ich nehme das auch so wahr, dass es sehr negativ zugeht, sowohl in den sozialen Medien als auch in den Nachrichten. Und so schlecht, wie unser Rechtsstaat gemacht wird, ist er nicht. Ganz im Gegenteil. Deswegen schöner Punkt, den Werbeblock, den kriegst du gerne, von Herzen gern von mir, und ich verlinke den Podcast auch nochmal in den Shownotes.
Danke sehr.
Denn wir alle, glaube ich, brauchen mehr positive Nachrichten.
Das tun ja einerseits, sind es ja die Algorithmen der Social-Media-Dienste, die das ja schon per deren Logik quasi die schlechten Dinge hochziehen und die Echauffierung hochziehen. Und gleichzeitig ist es ja auch eine Strategie der Rechten. Also wir haben es ja erlebt von Steve Bannon, der sagte, flat the zone with shit. Und das ist ja genau das, was sie tun. Und wenn man sieht, was für eine Masse an Podcasts und Videoformaten es in den USA gibt, wo einfach nur rechtsradikales Zeug gesprochen wird, die auch riesige Reichweiten haben, das ist unfassbar. Und deshalb ist es wichtig, dass es genau die gegensätzliche Debatte, die konstruktiv ist, die faktenbasiert ist, die positiv ist, dass es die eben auch gibt und dass die nicht komplett unterdrückt wird. Insofern gut, dass du so ein Format hast, wie das, wo wir gerade beide unterwegs sind, dass ich meine Formate habe und dass wir eben auch alle positive Botschaften trotzdem auch senden und es nicht kaputt machen lassen.
Ja, weil ich glaube, es ist gar kein Versäumnis von vielen Menschen, dass der Blick nur auf das Negative gerichtet ist, sondern es ist genau das, was du sagst. Wenn du den ganzen Tag zugeballert wirst mit Mist, alles ist scheiße, alles ist scheiße, alles ist scheiße, das steckt dich irgendwann an. Also das trübt deinen Blick, ohne dass du es verschuldet hast. Und es erfordert dann eine aktive Maßnahme, den Blick da wieder zu weiten und aus dem Tunnel rauszukommen. Und ich glaube, das sollten wir alle ein bisschen mehr tun. Ich versuche das ganz aktiv. Ich achte auch drauf, was ich konsumiere. Mhm. Und gewisse Dinge, die genau in diese Kerbe schlagen, und da bin ich jetzt nicht eine Handvoll Medien, jeder weiß, was gemeint ist. Ich sehe eine Überschrift, ich lese es nicht mehr. Und ich ziehe mir dann ganz bewusst guten Content, wertvollen Content, der faktenbasiert ist, wo ich noch was mitnehme, wo ich noch was lerne. Und ich will nicht mehr drauf einsteigen. Also ich neige sowieso nicht dazu, aber ab und zu erwischst du dich selber, wie du irgendwas liest, eine reißerische Überschrift, und denkst so, das ist ja wohl nicht wahr, und schon regst dich auf. Und ich mache sowieso immer Double Fact Check, um sicher zu gehen, dass das überhaupt stimmt. Aber vielleicht hinterfragen wir alle einfach mal wieder mehr. Das wäre ja vielleicht ganz schön. Auf jeden Fall.
Ich habe interessanten Eigentest quasi dieses Jahr gemacht. Ich habe all die Jahre gesagt, ich muss diese eine schlimme Zeitung mit den vier Buchstaben, die muss ich aus beruflichen Gründen auch irgendwie online immer mal reingucken, jeden Tag, was passiert da so, weil ich muss das ja auch für die Kunden, die ich berate in der Politik, muss ich ja wissen, was wird da geschrieben.
Ja.
Ich habe das aber zum Bundestagswahlkampf dieses Jahr nicht mehr ertragen, was da passiert ist. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ich mache jetzt die App weg. Und ich gucke es mir einfach nicht mehr an. Ich gehe da nicht mehr drauf, nicht mehr wie achtmal vorher am Tag, einfach gar nicht mehr. Und was ist mit mir passiert? Mein Leben ist wirklich schöner. Und das ist jetzt kein Spaß, sondern ich merke, ich kriege diese ganzen Bad News von denen einfach nicht mehr eingespielt, diese ganze Hetze. Und das hat meinen Alltag wirklich entspannt. Und ich bin sehr viel entspannter, weil ich mir diesen Blödsinn einfach gar nicht mehr reintue. Und kann mittlerweile guten Gewissens sagen, ich kann meinen Job trotzdem noch machen, auch wenn ich den Kram da nicht lese. Und es hat eine gute Wirkung auf mich gehabt. Also insofern, das war die beste Entscheidung, diese App zu löschen.
kann ich absolut nachvollziehen. Und das ist ja jetzt das schlimmste Beispiel von, naja, es gibt noch eins, das ist noch schlimmer oder gleich schlimm. Mhm. Auch da wissen auch wir, was gemeint. Ja, genau. Das mit den vier Buchstaben. Aber jetzt muss ich mir überlegen, es gibt ja noch andere mit vier Buchstaben, die sind vielleicht nicht so schlimm. Anyway, das ist ja jetzt das ganz schlimme Beispiel. Aber ich habe ein sehr interessantes Buch gelesen von Ronja Wurm-Zeibel, die sich mit dem, die ist selber Journalistin und die hat sich damit befasst, was auch seriöse Medien an Nachrichten verbreiten. Und die machen das natürlich auf einem ganz anderen Niveau. Du hast nicht dieses Clickbait, du hast nicht dieses reißerische, für Aufregung sorgende. Aber auch da ist natürlich die Tendenz, dass die Nachrichten mehr gelesen werden, die von Drama, von Katastrophen, von Krisen berichten. Und eine positive Nachricht, die geht einfach nicht. Die läuft nicht. Und die hat sich aber damit befasst, welche Auswirkungen das auf uns alle hat. Ein sehr lesenswertes Buch, fand ich sehr spannend. Und sie macht regelmäßig als Journalistin Nachrichten-Detox. Das kann ich nicht in meinem Job, du wahrscheinlich genauso wenig. Aber sie hat so ein bisschen beschrieben, was das mit ihr gemacht hat. Und das war exakt derselbe Effekt, den du jetzt beschrieben hast, nur sogar noch ein bisschen doller, weil sie sich eben komplett rausgezogen hat. Aber vielleicht ist es ein guter Anlass, ein bisschen sorgsamer auszuwählen, was man konsumiert. Und in manchen Supermärkten habe ich kürzlich auf Social Media gesehen, wie da so eine kleine, irgendeiner hat angefangen, alle haben mitgemacht, wie es dann halt so ist, wenn irgendwas viral geht. Oder eine Zeitung mit vier Buchstaben immer untersortiert im Supermarkt. Sogar mit einer rechtlichen Bewertung, ob das zulässig ist oder nicht. Und dann wurden immer die Zeitschriften und Zeitungsregale neu sortiert. Im Quengelbereich an der Kasse. Ist ziemlich steil rumgegangen auf den sozialen Medien. Hat mir ganz gut gefallen. Gibt es ein rechtsstaatliches Thema, das dich momentan ganz besonders umtreibt? Also ein bisschen kann ich es ja schon erahnen, was dich momentan beschäftigt, aber vielleicht gibt es ja eins, das so ganz stark im Fokus ist bei dir.
Ja, was mich beruflich, aber auch einfach persönlich sehr umtreibt, ist diese ganze Debatte über das AfD-Verbot, weil das ist eine tiefgehend rechtsstaatliche Debatte für mich, in der sich ja zeigen wird, wie wehrhaft ist dieser Staat? Wie sehr ist dieser Staat bereit, mit allen politischen, finanziellen, aber eben auch rechtlichen Mitteln gegen die Feinde dieser Demokratie vorzugehen? Weil nicht jeder, der demokratisch gewählt ist, ist auch ein Demokrat. Ich glaube, das ist die Unterscheidung, die man an der Stelle machen muss. Und wenn am Ende genügend Belege vorliegen, dass da die Demokratie abgesägt werden soll, abgeschafft werden darf, soll, muss, laut AfD, dann müssen wir, glaube ich, auch wirklich als Staat uns schützen. Und ich verstehe die Debatte oftmals gar nicht, wenn man sagt, die AfD stellt sich am Ende des Verfahrens, wenn sie gewinnen sollte, stellt sie sich als großes Opfer der Demokraten dar. Das können wir nicht zulassen. Ich finde, wir können es eigentlich gar nicht erst zulassen, diesen Versuch gar nicht zu unternehmen. Weil die Gefahr, dass all das passiert, was in den USA passiert, bei Orban passiert, bei Erdogan passiert ist, das darf uns einfach nicht passieren. Insofern müssen wir uns ja schützen. Und Schutz heißt für mich an der Stelle, dass der Staat auch wirklich alle Register zieht, die er hat. Und da gehört die Parteienfinanzierung dazu. Da gehört natürlich auch gute Politik dazu. Auch das ist wichtig. Aber es gehört für mich auch dazu, das Rechtssystem komplett auszunutzen, soweit man es kann, um sich selber zu schützen. Das ist ja, als wenn man als Mensch einen Tumor hat und sagt, na warten wir mal ab, was passiert. Also das würde ja keiner von uns, fast keiner von uns so tun. Aber beim eigenen Staatssystem gehen wir genauso vor. Ich halte das für fahrlässig, wenn man da zu laissez-faire mit umgeht.
Was für ein plakatives Beispiel. Oder mit dem Krebs. Tatsächlich gar nicht so verkehrt. Könntest ja genauso sagen, ja, man könnte den jetzt operieren, aber wir wissen am Ende nicht, ob wir alles erwischen. Dann lassen wir es lieber. Ja, genau. hat mir so deutlich noch keiner ein Bild gemalt. Aber ich bin bei dir. Ich verstehe auch ganz viele, oder ich verstehe die Argumente. Ich bin aber damit nicht einverstanden. Ich sehe es komplett anders. Ich habe auch dazu schon echt viele Episoden aufgenommen. Und es wird ja auch gerne gesagt, ja, die sind schon zu groß. Ja, wie groß muss eine Partei sein? Ja, muss ich sie dann machen lassen? Das macht es ja nur schlimmer. Und ich finde auch, beste Zeitpunkt wäre vor ein paar Jahren gewesen, das zu machen. Aber jetzt wird's langsam, ist meine persönliche Auffassung, jetzt wird's langsam Zeit. Also wir haben genug Belege und ich verstehe auch diese Scheu nicht. Also selbst wenn es am Ende nicht durchgeht, vielleicht gibt's bis dahin so eine Art Aussortierungsprozess, Redemokratisierungsprozess, das wäre ja auch schon mal was. Und einfach zu signalisieren, hey, ihr habt da gerade eine Grenze überschritten, wieder und wieder und wieder und wieder und bis hierher und nicht weiter. Also ich warte auch drauf, ich verfolge mit Argusaugen alles, was sich tut und habe auch immer die Ohren am Gleis. Es bewegt sich was, aber es bewegt sich sehr langsam und ich hoffe, es nimmt langsam Fahrt auf. Und man darf nicht vergessen, wir alle entscheiden ja nicht, sondern das Bundesverfassungsgericht. Und in das habe ich ziemlich viel Vertrauen. Und ich hätte gern die Tür nach Karlsruhe offen.
Das ist der Punkt. Je größer die AfD, desto gefährlicher ist sie. Deshalb ist das Argument, sie sind jetzt so groß, jetzt können wir nichts mehr machen. Das ist ja totaler Quatsch. Und man verbietet nicht die Wählerinnen und Wähler der AfD. Das muss man ja auch an der Stelle unterscheiden. Man verbietet die Parteiorganisation AfD. Die Wählerinnen und Wähler der AfD können sich danach was Neues suchen. Da werden sich viele auch eine neue rechtsextreme Partei suchen. Da muss man sich nichts vormachen. Und trotzdem dürfen wir rechtsextreme Parteien, die den Staat abschaffen wollen oder die Demokratie im Staat abschaffen wollen, die dürfen wir einfach nicht dulden. Und dann finde ich, es ist ganz normal. Ich meine, ich habe mit vielen Rechtsanwälten im Leben schon zu tun gehabt und die sagen mir dann immer, wir können Ihnen noch nicht ganz sicher sagen, wie der Fall ausgeht. Sagen wir mal, zu 70% geht es gut aus für Sie. Keiner sagt, Sie gewinnen in jedem Fall. Das passiert sowieso nie. Das heißt, man wird auch nicht den Anwalt oder die Anwältin finden, die uns jetzt sagen, das AfD-Verbot geht zu 100% durch. So funktioniert es doch gar nicht in diesem System. Ist doch vollkommen richtig so. Und solange wir das den Eindruck haben und die Expertise haben, dass da steht, es ist wahrscheinlicher, dass wir damit durchkommen, als dass wir nicht damit durchkommen, dann ist das für mich genau der Punkt, wo man sagt, okay, und dann klagen wir jetzt und versuchen, das Verbot durchzukriegen. Ja, und das ist ja übrigens nicht, große Unterscheidung, das sind ja nicht die Parteien, die das am Ende machen werden. Es ist ja nicht so, dass die SPD vor Gericht zieht und sagt, wir möchten gerne die AfD verbieten. Das ist ja, der Staat selber soll da ja tätig werden. Es klingt immer so, als wenn jetzt SPD, CDU und Grüne einen unliebsamen Konkurrenten loswerden wollen. Darum geht's überhaupt nicht. Konkurrenz ist halt hart und die Konkurrenz der CDU ist für die SPD ehrlicherweise gerade größer als die AfD. Und trotzdem ist es richtig, sich um die AfD zu kümmern, weil die gegen die Demokratie sind, das ist die CDU nicht.
Ja, das wird häufig ein bisschen falsch dargestellt. Es gibt tatsächlich doch zwei Juristen, die gesagt haben, Verbotsverfahren Erfolg garantiert. Das waren Chanyo Yun und ich. Wir haben es dann aber erklärt, weil wir gesagt haben, entweder geht's am Ende durch oder es scheitert. Und mit Blick auf das, was wir wissen, könnte es vielleicht scheitern, wenn eben eine Redemokratisierung stattfindet. Die wäre aber auch ein Erfolg. So, und letzten Endes Erfolg garantiert. Und so ein bisschen positiv Clickbait, weil nicht Clickbait, es kam hinterher Inhalt, das war kein Clickbait. Aber wir wollten, dass das möglichst viele Leute sich anschauen, hat auch funktioniert. Und ich glaube, das hat auch was Positives bewirkt, so ein bisschen Umdenken, hat man an den Kommentaren gesehen. Hm? Einfach mal zu erklären, wie funktioniert das eigentlich, was steckt dahinter und wie läuft sowas ab. Mal abgesehen vom AfD-Verbotsverfahren, da gucken ja viele ganz genau hin, schon seit langer Zeit. Gibt es ein Thema, das dich auch beschäftigt und für das du dir deutlich mehr Aufmerksamkeit wünschst? Weil wir haben ja immer so Themen, die uns auch irgendwie beschäftigen, aber keiner spricht so drüber, wie es eigentlich nötig wäre.
Ich finde, da wir so sehr hinterher sind, eine Sau nach der anderen durchs Dorf zu treiben, fallen sehr wichtige Themen nach wenigen Monaten wieder aus der Wahrnehmung. Wir hatten jetzt jahrelang eine lange Migrations- und Integrationsdebatte, die nicht zu Ende geführt wurde. Die wurde nämlich nur wahlpolitisch von bestimmten Parteien geführt. Da sind wir jetzt wieder beim alten Thema eigentlich. Und trotzdem muss man sich doch mit dieser ganzen Frage, wie weit können wir eigentlich in Asylfragen gehen, wenn man sich mal genau das europäische und das deutsche Recht ansieht. Weil da wurde extremst viel politisiert und behauptet und einfach so in den Raum gestellt. Das ganze Thema Obergrenzen war ja anfangs so ein Schlager, dann war es der Schlager Grenzen zumachen und was nicht alles da gespielt wurde. Familiennachzug, all diese Themen. Ich will da gar keine Position in die eine oder andere Richtung aufnehmen. Ich finde nur, wenn man die Debatte aufmacht, dann muss man sie auch zu Ende bringen. Und das ist nicht erfolgt, sondern es steht irgendwie dieser Elefant im Raum. Man könnte sich ja vorstellen, wie es geht, hat aber eigentlich das Gesetzbuch nie aufgeschlagen. Und ich finde den Part, den hätte diese Gesellschaft besser zu Ende bringen müssen, klarzumachen, was überhaupt denkbar und machbar ist und was eben auch einfach gar nicht geht und faktisch einfach gar nicht geht. Stattdessen wurde herumpolitisiert und da auf dem Rücken dieses Themas Wahlkampf betrieben, was ich weil hinter dem Thema ja einfach sehr viele Schicksale und Menschen stehen, denen es einfach nicht gut geht und die einfach Hilfe brauchen, finde ich es unanständig, so ein Thema einfach nur so rumzupolitisieren, aber nicht zu Ende zu bringen. Das nervt mich wirklich tierisch.
Ja, sehe ich genauso. Gerade beim Thema Migration habe ich aber auch wahrgenommen bei anderen Themen. Also der ganze Wahlkampf war in weiten Teilen polemisch. Es war super viel Bashing. Es waren super viel populistische Parolen, nicht nur von einer Partei. Mir bei einigen Parteien negativ aufgefallen. Was ich so ein bisschen vermisst habe, waren Inhalte. Wirklich zu Themen, die viele Menschen beschäftigen. Es sind nicht immer dieselben Themen, aber das Thema Renten beschäftigt ganz viele Menschen. Klimaschutz, auch das beschäftigt viele Menschen. Und das ist wirklich, fand ich auch im Wahlkampf und in der Zeit danach, sehr ins Dunkel gerückt. Also man hat nicht mehr viel davon gehört. Und es geht momentan nicht viel besser weiter. Es ist nicht mehr ganz so drastisch wie im Wahlkampf. Was ich aber vermisse, sind sachliche, lösungsorientierte Diskurse. Und natürlich sind sich die verschiedenen Fraktionen, die Parteien nicht einig. Das liegt in der Natur der Sache. Wir haben ja auch unterschiedliche Wahlprogramme und Grundsatzprogramme. Aber so dieser echte Wunsch, Themen zu diskutieren, Lösungsansätze zu entwickeln und dann einen Kompromiss zu finden. Weil das ist ja, das macht ja Politik aus. Kompromissbereitschaft. Und da warte ich drauf, dass das mal losgeht.
Ja, die politische Debatte ist Teil ja auch unseres Geschäfts, aber in die Richtung wollen wir es nie treiben, wird ja auch immer mehr auch so eine Art von Clickbaiting. Und es ist natürlich sehr viel Verkürzung. Das ist auch Teil meiner Profession, dass wir unseren Kunden auch immer erklären, du musst in den Botschaften kürzer werden, du musst in den Botschaften einfacher werden. Aber das ist die Stelle, wo wir um Zustimmung und um Mehrheiten in der Öffentlichkeit ringen, weil da kann man nicht mit zu vielen Botschaften um sich werfen. Danach die Politik, das Programm, das muss natürlich ausgearbeitet sein und da muss auch eine gewisse Faktenbasierung drin sein, bevor man anfängt, irgendwie vom Wolkenkuckucksheim zu erzählen und den Leuten ein X für ein U vorzumachen. Also nehmen wir das Beispiel der Schuldenbremse der Ausgehebelten. Da wurde ja von der CDU, wurde ja lange Grün und SPD vorgeworfen, sie würden total unredlich mit dem Staat umgehen. Und 10 Tage nach der Wahl fand die CDU es plötzlich auch okay, nachdem sie mal die Bücher gesehen hatten. Die Bücher, die sie ja vorher auch schon kannten. Ne? Die Haushalte sind ja nicht unbekannt. Insofern müssen wir da wirklich schauen, dass wir trotz der Algorithmen, trotz der Schärfe von links und rechts, müssen wir trotzdem dahin kommen, dass wir sehr viel rationaler, klarer über Politik diskutieren und uns auch alle miteinander intellektuell da auch mitnehmen und uns nicht alle gegenseitig für blöd halten, weil sonst fliegt uns dieses System eines Tages um die Ohren. Das ist nicht lange durchhaltbar, wenn alle nur mit Parolen um sich schmeißen, die faktenfrei sind.
Aber guck mal, da sind ja unsere Jobs relativ nah beieinander, letztlich. Ne? Politische Kommunikation, Anwälte, Dinge verständlich und nachvollziehbar erklären. Mhm. Ich finde immer den Erklärungsansatz auch super wichtig. Übrigens auch in der Politik. Weil ich glaube, dass du so die Menschen abholst, wenn du erklärst, warum du dieses oder jenes vorschlägst oder diese oder jene Position einnimmst. Das geht im Wahlkampf nicht so gut. Klar, da sind es ganz kurze Botschaften, die hängen bleiben müssen. Aber es gibt ja genug andere Bühnen, auf denen ich erklären kann. Und auch das findet in meiner Wahrnehmung nicht so richtig gut statt. Es gibt immer so ein paar Leuchttürme bei einzelnen Politikerinnen und Politikern, die machen das richtig gut, aber nicht so viele. Mal sehen.
Ja, in der öffentlichen Zustimmung werden Authentizität bei Personen, aber eben auch Nachvollziehbarkeit, auch bei Personen, aber eben auch von Parteien, positiv konnotiert. Also das heißt, wenn ich das hinbekomme, dass meine Politik nachvollziehbar ist, die muss gar nicht jeder richtig finden. Gerade im Kommunalen ist es ja ganz, ganz oft so, dass man sich da auch streitet über das Schwimmbad oder was auch immer die typischen Beispiele sind. Und trotzdem werden da die Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeister oftmals mit 70% wiedergewählt, weil es nachvollziehbar ist, was sie tun. Und auch wenn man einen Dissens hat, kann man trotzdem nachvollziehen, warum tun die das. Und wenn sie dazu auch noch stehen und glaubwürdig dazu stehen, kriegen die eine hohe öffentliche Zustimmung. Das ist auf Bundesebene schwieriger, ohne Zweifel. Und dennoch sollten sich viele Leute, die da auf dieser Ebene arbeiten, mal auf den Weg machen, mehr zu Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern zu werden. Das hilft total.
Das hilft total. Ja, Leute, wenn ihr zuhört, macht das doch mal. Thomas, dieses kleine Format heißt ja mir, von mir zu dir aufs Ohr. In dem Fall von dir zu den Lauschern aufs Ohr. Hast du eine Botschaft, irgendwas, was dir gerade auf dem Herzen liegt? Etwas, das du jetzt gerne an meine Lauscherinnen und Lauscher weitergeben möchtest?
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir alle den Optimismus beibehalten oder wiedergewinnen, wenn wir ihn verloren haben, und dass wir uns trauen zu vertrauen. Das merken wir immer wieder im Persönlichen. Vertrauen ist die Basis von allem, wenn Menschen mit Menschen zu tun haben. Also hier von mir zu mir, von mir zu dir, wie auch immer. Und Vertrauen ist eine riesige Grundlage. Wenn wir Optimismus und Vertrauen zueinander wieder gewinnen, in dieser Gesellschaft und Gemeinschaft leben, dann geht das alles am Ende auch gut. Wir müssen nur zusammenhalten an der Stelle.
Das war eine super schöne Botschaft. Leute, vertrauen und zusammenhalten. Thomas, ich danke dir sehr. Bis die Tage.
Sehr gerne. Danke.
Ich hoffe, wir haben euch Lauschern da draußen heute wieder einige Denkanstöße mit auf den Weg gegeben. Und damit aus dieser kleinen Idee was richtig Großes wird, abonniert diesen Podcast, folgt mir auf Instagram, TikTok und YouTube und teilt diese Episoden, was das Zeug hält. Und ihr da draußen nicht vergessen, ihr alle seid Mensch und damit Teil von mir, Menschen im Rechtsstaat. Something good.